Das Haus von Serge war wie eine Wegkreuzung, ein Zentrum für Debatten. Manchmal wurden unsere Gespräche durch das Klingeln der Telefone unterbrochen. Reisende, die gen Norden aufgebrochen waren, bestätigten ihre Ankunft in Algerien, in Marokko oder anderswo. Andere berichteten am Telefon von ihrem Leidensweg und informierten uns über die Vorsichtsmaßnahmen, die wir für unsere Reise treffen sollten. Manches Mal hörten wir Freudenschreie, manches Mal wurden uns tragische Neuigkeiten übermittelt. So erfuhren wir auch, wenn ein Reisegefährte in der Wüste gestorben war.
Emmanuel Mbolela, politischer Aktivist aus dem Kongo, muss 2002 aufgrund seines Engagements in der studentischen Demokratiebewegung Hals über Kopf sein Herkunftsland verlassen. Er nimmt die Landroute tausender afrikanischer MigrantInnen bis nach Marokko. Seine Reise erzählt deshalb nicht nur seine eigene Geschichte, sondern diejenige einer ganzen Generation von Menschen, die, wie Mbolela schreibt, weggingen, um ein neues Leben zu beginnen oder um ihr Leben zu retten. Zwei große Linien ziehen sich durch seine Erzählungen. Da ist er, der Protagonist der Geschichte, getrieben von einem großen Unrechtsbewusstsein, das seinen Kampf im Kongo genauso wie sein Engagement für globale Bewegungsfreiheit nährt. Seine Entscheidungen auf dem Weg sind bestimmt von diesem Wert, dass alle Menschen gleich sind. Die Strukturen, die er vorfindet, im Kongo wie in allen anderen Ländern, die er durchquert, analysiert er in ihrer postkolonialen Verfasstheit. Er wird nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, wie die politische Situation in großen Teilen Subsahara-Afrikas und die unmenschliche Migrationspolitik der Maghreb-Staaten mit der Geschichte des Kolonialismus, postkolonialen Ausbeutungsstrukturen und dem europäischen Grenzregime zusammenhängen. Ein großer Teil der Erzählung ist seiner Reise gewidmet. Mbolela beschreibt sehr präzise, was es bedeutet, diese Reise zu unternehmen und wie viel Glück man haben muss, sie auch zu überleben. Das Boot auf dem Mittelmeer ist nur die letzte von vielen Möglichkeiten, auf dem Weg sein Leben zu verlieren. In Tamarassé, einem Knotenpunkt, wo sich verschiedene Migrationsrouten kreuzen, enden die Erzählungen aller Migrantinnen mit den Worten:
Wenn ich jemals in Algerien ankommen sollte, werde ich allen raten, diese Route nicht zu nehmen.
Mbolela selbst entrinnt mehrmals nur mit Glück dem Tod. Zuletzt, als er wegen eines Zufalls ein Boot übers Mittelmeer nicht nehmen darf, obwohl schon alles fest geplant war. Das Boot sinkt, es ertrinken alle. Mbolela bricht mit der Vorstellung von den bösen Schleppern und den unschuldigen Flüchtlingen. Im Gegenteil scheut er sich nicht vor Ambivalenzen und macht klar, wie die Verhältnisse in einem Augenblick entmenschlichen und dem anderen zu großer Solidarität und Unterstützung führen können. Deutlich wird das unter anderem in der Figur des Chairman. An vielen Stationen der Migrationsroute befinden sich sogenannte Ghettos, wo die Menschen desselben Herkunftslandes zusammenleben, bis sie die Möglichkeit haben, weiterzureisen. Die Community steht unter der Macht und dem Schutz des Chairman, einem Migranten wie ihn, der aus irgendeinem Grund seine Reise nicht fortsetzen kann. Der Chairman besitzt Macht, die sich auch in Gewalt äußern kann, insbesondere gegen Frauen. Aber er bereitet auch die nächste Etappe der Reise vor und versucht, die Reisenden auf dieser Etappe zu schützen. Auch Emmanuel verdankt einem Chairman sein Leben, als dieser einen Suchtrupp in die Wüste schickt, als die Gruppe nicht am vereinbarten Ort eintrifft. Ohne ihn wären Emmanuel und seine Begleiter womöglich in der Wüste verdurstet. Die völlige Schutzlosigkeit, denen die Reisenden immer wieder ausgesetzt sind, verstört. Insbesondere die systematische sexuelle Ausbeutung von Frauen schockiert auch Mbolela.
Obwohl wir uns nach der Fahrt über den Nigerfluss aus dem Staub gemacht hatten, sprach sich unsere Ankunft in der Stadt bald herum. So kam es, dass noch in derselben Nacht die Polizei an unsere Tür klopfte. Nach einer Diskussion mit zwei Mitgliedern der Verbindung wurden drei junge Frauen, die mit uns auf Reise waren, gerufen. Sie verschwanden, um erst am darauffolgenden Morgen wiederzukommen. Als sie zu uns zurückgekehrt waren, waren sie traurig und ihre Gesichter sagten alles. Niemand hatte den Mut, sie zu fragen, was passiert war.
An allen Stationen werden Frauen als Zahlungsmittel eingesetzt, um die Polizei auf den Weg zu schmieren. Frauen sind aber auch der Gewalt der eigenen Community ausgesetzt, wenn sie auf engstem Raum mit mehrheitlich männlichen Mitreisenden die Nacht verbringen und werden von manchen Chairmen zur Sexarbeit gezwungen. Beim Lesen wird einem schleierhaft, wie man als Frau diese Reise überhaupt überleben kann. Schutzlos sind die Reisenden aber auch, weil die internationale Gemeinschaft tatenlos zusieht. Auf der gesamten Reiseroute zwischen Kamerun und Marokko gab es zum Zeitpunkt Mbolelas Flucht kein einziges funktionierendes Büro des UNHCR, der UN-Kommission für Flüchtlinge. Die Geflüchteten leben überall in der Illegalität. Das macht sie schutzlos gegenüber Behörden, der Polizei, bei Krankheit und schlicht im täglichen Überlebenskampf. Als Bündnispartner der EU im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik begeht Marokko vor den Augen des UNHCR täglich Menschenrechtsverbrechen gegen die Illegalisierten. Der Staat verweigert den Zugang zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung, den Kindern zum Schulsystem. Bei dem ersten Protest, den der Verein der kongolesischen Flüchtlinge und Asylsuchenden nach einer Rückschiebung vor dem UNHCR-Gebäude veranstaltet, reagiert die Leiterin des Büros mit Unverständnis.
Warum seid ihr für euren Protest hierher gekommen, fragte sie. Wisst ihr denn nicht, dass die Regierung jedes Jahr um die Zeit des Ramadan Razzien durchführt? Was ist denn nun die Aufgabe des UNHCR?
Fragten Belelas Mitkämpferin Albertine zurück.
Wir sind nach Marokko gekommen, um der Misere zu entkommen, und Sie erzählen uns, dass es normal sei, Razzien durchzuführen. Ist das wirklich die Art und Weise, wie Sie gedenken, Flüchtlinge zu schützen?
Belelas Beschreibung seines Widerstandes in Marokko ist der stärkste Teil des Buches. Vor allem deshalb, weil die Selbstorganisation der Geflüchteten in den Maghreb-Ländern hier praktisch unbekannt ist. Besonders eindrücklich ist, wie eng politischer Aktivismus und humanitäre Hilfe hier miteinander verwoben sind. Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen politischen Ungehorsams gehören genauso zum Alltagsgeschäft wie der Aufbau eines Schulzentrums für die Kinder der Illegalisierten und Hilfe bei Krankheit. Deutlich wird es beispielsweise am 8. Oktober 2005. An diesem Tag soll eine Konferenz stattfinden, die die politische Vernetzung der verschiedenen migrantischen Organisationen in Marokko vorantreiben soll. Doch am selben Tag erreichten Bolela der Anruf eines Freundes von der Grenze zur spanischen Enklave Melilla.
Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Viele von uns haben in einer gemeinsamen Aktion die Grenzzäune gestürmt, weil die Bedrohung durch die marokkanische Polizei immer größer wurde. Wir mussten eine Lösung finden und so versuchten wir mit einem Überraschungsangriff nach Melilla zu gelangen. Dann kam die marokkanische Polizei und die Guardia Civil. Die Polizisten schossen aus allernächster Nähe auf uns, jeweils von ihrer Seite der Grenzzäune aus. Ich habe Menschen gesehen, die vor meinen Augen von den Kugeln getroffen wurden und fielen.
Die Konferenz ändert prompt ihr Programm. Europäische NGOs werden aufgefordert, Decken und Hilfsgüter in die Wüste zu schicken. Die Informationen werden verbreitet, es werden Konzepte entwickelt, wie in solchen Situationen gemeinsam reagiert werden kann. Die gute Vernetzung rettet in Zukunft ganz konkret Leben und schafft eine weltweite Öffentlichkeit für die Ereignisse in Marokko. Bei einer besonders brutalen Rückschiebung in die Wüste an Weihnachten desselben Jahres gelingt es den AktivistInnen innerhalb weniger Stunden, die Nachricht über den gesamten Globus zu verbreiten.
Wir alarmierten alle Organisationen und Gruppen, deren VertreterInnen ins Ausland gereist waren. Wir verschickten via Internet Berichte über den Verlauf der Ereignisse. Die Informationen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und wir erhielten von überall her Unterstützungserklärungen.
Auch vor Ort werden es mehr und mehr Menschen. Während bei dem ersten Sit-in vorm UNHCR 40 Leute anwesend waren, sind es beim zweiten Mal schon mehrere hundert. Und die sind nicht mehr bereit zu weichen, obwohl die marokkanische Polizei droht, ein Blutbad anzurichten. Umsonst versuchten Bolela, die Leute dazu zu bewegen, die Versammlung aufzulösen.
Emmanuel, rief eine von ihnen, wenn du Angst vor dem Tod hast, dann geh. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe keine Angst mehr.
Nicht nur hier wird die existenzielle Dimension der Situation überdeutlich. Für viele gibt es zum Widerstand keine Alternative mehr. Dennoch fragt man sich an vielen Stellen, woher Bolela die Kraft nimmt für diesen Kampf, der häufig wie ein Kampf gegen Windmühlen scheint. Er selbst hat schließlich übergroßes Glück und erhält Asyl in Holland, was selbstverständlich nicht das Ende von Ausschluss und Diskriminierung bedeutet. Seinen ersten Job findet er auf einer Mülldeponie. Von vielen Dingen, die ihm Bolela beschreibt, hat man schon mal gehört, aber so nah und differenziert in ihm doch nicht. Zu wissen, dass die Menschen an fehlender Gesundheitsversorgung sterben, ist etwas anderes, als die Geschichte von Marie-Maman Fougny zu kennen, die kurz vor ihrem Tod zu Emmanuel sagt, weil ich schwarz bin, passiert mir das. Zu wissen, dass die MigrantInnen in Marokko in die Wüste abgeschoben werden, ist anders, als Philipp zuzuhören, wie er nach einer Rückschiebung an einen unbekannten Ort in der Wüste Emmanuel anruft.
Wir irrten 3 Tage lang durch die Wüste. Mit geschwollenen Füßen erreichten wir endlich ein Dorf.
Emmanuel Bolela beendet sein Buch mit einer Hoffnung, die man allzu gerne teilen möchte.
Zur Zeit der Entkolonialisierung gab es eine Vielzahl an Europäerinnen, die die Unabhängigkeitsbestrebungen hartnäckig bekämpften. Doch letztlich führte der Kampf der Schwarzen zum Sieg und die Unabhängigkeit wurde wahr. Ebenso wird es heute mit der globalen Bewegungsfreiheit sein.